Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion bei der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Hallo Herr Fried.
Schönen guten Tag.
Also die Buchmesse beginnt in Frankfurt, Gastland Norwegen. Waren Sie schon mal da?
Ja, ich war zweimal da. Einmal aus Anlass eines NATO-Treffens, was ich aber irgendwie vergessen habe, worum es da ging. Und das zweite Mal, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, habe ich Martin Schulz begleitet, damals Präsident des Europäischen Parlaments, als er zusammen mit den Vertretern der anderen EU-Institutionen den Friedensnobelpreis entgegengenommen hat.
Das war bestimmt ein großer Moment.
Das war's. Ich durfte ihn dann sogar mal in die Hand nehmen. Also nicht Martin Schulz, sondern den Friedensnobelpreis.
Verstehe. Ist er dann schwer?
Ist eine schwere goldene Medaille.
Und kennen Sie Karl-Ove Knausgård, den großen norwegischen Schriftsteller, der so viel über sich erzählt?
Leider nur vom Namen her.
Naja, das ist zu empfehlen, da mal reinzugucken in seine Bücher. Und die Buchmesse wird natürlich in dieser Stunde noch Thema sein. Wir sprechen über die Kritik an den verschiedenen Preisen, die derzeit so vergeben werden. Unter anderem ja der Nobelpreis an Peter Handke und auch andere Preise, die kritisiert werden. Brauchen wir denn eigentlich den perfekten Künstler, werden wir fragen. Das aber erst zum Ende der Stunde. Nico Fried hier, wir werden gemeinsam den Tag sortieren. Donald Trump hat jetzt gesagt, die USA wollen Sanktionen verhängen. Ansonsten will er eine sofortige Waffenruhe, die hat er gefordert. Wird sich Erdogan, Herr Fried, davon beeindrucken lassen?
Das ist schwer vorauszusagen. Ich meine, es ist natürlich eine wirklich absurde Situation, dass dieser Krieg erst ermöglicht wurde dadurch, dass Donald Trump die amerikanischen Soldaten abgezogen hat und er jetzt verlangt, dass Erdogan diesen Krieg einstellt und ihm mit Sanktionen droht. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, die Soldaten dort zu lassen. Sicher keine angenehme Situation für die USA, aber bei allem, was wir jetzt erleben dort unten, ist der Schaden bedeutend größer.
Donald Trump hat auch gesagt, er will seinen Vize Mike Pence schnellstmöglich zur Vermittlung zwischen den Kurden und den Türken nach Ankara schicken. Wird das Wirkung zeigen?
Also die USA haben natürlich Einfluss und die Sanktionen, die da angekündigt wurden auf Stahl und insbesondere die Aussetzung der Gespräche über ein Freihandelsabkommen, die werden ihre Wirkung auf Erdogan wahrscheinlich nicht verfehlen. Aber wir müssen uns auch klar machen, es geht letztlich ja nur noch um ein paar Tage, denn die türkischen Kräfte kommen ja relativ schnell voran in den kurdischen Gebieten und es geht Erdogan ja wahrscheinlich nicht darum, das ganze kurdische Gebiet in Syrien zu besetzen, sondern sich einen Puffer zu verschaffen. Und da steht er kurz davor. Und dann wird es ihm natürlich auch leichter fallen, auf Waffenstillstand oder Ähnliches einzugehen.
Er will ja das schaffen, was er eine Sicherheitszone nennt. Er hat jetzt offenbar zugesagt, dass er die Grenzstadt Kobane nicht angreifen will. Das ist immerhin schon mal ein Fortschritt.
Ja, wenn es so kommt, dann ist es ein Fortschritt. Inwieweit das jetzt auf die Sanktionen der Amerikaner und auf den Druck von Präsident Trump zurückzuführen ist oder auch möglicherweise auf das Eingreifen der syrischen Armee seit gestern, das können wir von hier aus schwer beurteilen.
Lassen Sie uns noch einen Blick auf die Lage in der EU werfen. Die EU hat sich nicht auf ein Waffenembargo einigen können, aber es gab ja immerhin eine Einigung, keine weiteren Waffen an die Türkei zu liefern. Und der Militäreinsatz ist auch verurteilt worden. Das war ja insofern schon bedeutsam, dass das ging, dass man sich da einig war, denn jedes Mitgliedsland hat ja ein Vetorecht und hier ist eben diese einstimmige Einigung erzielt worden.
Ja.
Ist was wert.
Das ist was wert, aber es ist auch anstrengend, immer wieder sozusagen zu betonen, was einstimmige Entscheidungen in der EU wert sind, wenn sie in der Sache an sich wertlos sind. Denn es bewirkt ja nicht viel. Die EU ist einfach ein schwacher Akteur in der Region und welchen Einfluss hat sie da noch über das hinaus, was sie macht? Ich glaube, man müsste sich vor allem darauf verständigen, Wirtschaftssanktionen auch zu verhängen. Wir hatten das ja vor einigen Jahren schon mal auch im Streit zwischen Deutschland und der Türkei, als diese Nazi-Beschimpfungen aus der Türkei kamen und auch als Deniz Yücel dort im Gefängnis saß. Da sind deutlich härtere Sanktionen eigentlich dann auch im Gespräch gewesen, die auch den Tourismus betreffen und auch die Wirtschaft. Ich glaube ehrlich gesagt, die stärkste Maßnahme, die wir bisher erlebt haben, ist die Aussetzung der Entscheidung bei VW über den Bau eines Werkes in Izmir. Das trifft die Türkei richtig hart und das ist auch die Sprache, die Erdogan versteht.
Aber vielleicht hält man sich eben bei solchen Wirtschaftssanktionen zurück, weil man dann doch Angst hat, dass Erdogan die Tore öffnen könnte und viele Menschen nach Europa kommen, Flüchtlinge.
Ja, das ist eine absolut zynische Position, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und auch nicht teilen würde. Denn die Situation der Flüchtlinge dort unten ist eine Katastrophe. Und wir müssten im Zweifel natürlich uns überlegen, wie wir mit einer solchen Situation umgehen. Aber sich davon erpressen zu lassen, das halte ich für absolut unmenschlich und auch den Werten der EU nicht angemessen.
Denken Sie, dass der Konflikt inzwischen auch in Deutschland angekommen ist, jetzt mit Blick gefragt auf diese Attacke in diesem türkischen Café in Herne, wo offenbar Kurden demonstriert haben gegen diese türkische Militäroffensive in Syrien und da zerbrochene Fensterscheiben, die Folge war, auch Verletzte hat es gegeben?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Konflikt nicht jetzt angekommen ist in Deutschland, den gab es hier immer schon auch zwischen Kurden und Türken latent und natürlich erhitzt er sich immer wieder, wenn solche Ereignisse sind. Wir hatten das ja auch schon innerhalb der Türkei, dass Erdogan gegen die Kurden vorgegangen ist, gegen die PKK und dann hier die Demonstrationen waren. Das ist ja auch ein ewiger Streitpunkt zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung, wie man hier mit PKK-Anhängern umgehen soll und auch mit Demonstranten, die Öcalan-Plakate auf den Demonstrationen zeigen. Das ist ein Dauerkonflikt und wir können nur hoffen, dass das nicht weiter eskaliert. Ja. Aber das sind alles Dinge, die man natürlich beachten muss und auch mitkalkulieren muss. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass man zu einem derart völkerrechtswidrigen und unmöglichen Krieg, wie Erdogan ihn da führt, eine klare Position haben muss.
Sagt Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung, heute zu Gast hier in Deutschlandfunk Kultur in Studio 9. Nachdem Erdogan seine Militäroffensive in Syrien ja gestartet hat, sind IS-Kämpfer und auch IS-Kämpferinnen aus den von Kurden bewachten Gefängnissen entkommen. Das sollen mehrere hundert sein und das stellt uns vor mehrere Probleme. Zum einen weiß man nicht, was sie als nächstes tun werden. Der Terrorismusforscher Peter Neumann vom King's College in London hat dazu heute früh in der ARD gesagt.
Natürlich gibt es zum Beispiel in den Lagern in Syrien 100 bis 200 Leute, die aus Deutschland gekommen sind, von denen wir wissen, dass einige zumindest wieder zurück nach Deutschland wollen. Und das ist natürlich die Gefahr, wenn sie unkontrolliert aus dem Lager entkommen, dann werden sie auch unkontrolliert versuchen, nach Deutschland zurückzukommen. Das heißt, wir wissen möglicherweise gar nicht, wann und wo sie wieder in der Heimat auftauchen.
Ja, Herr Fried, das kontrollierte Zurückholen, muss das jetzt Priorität haben?
Also nach der rechtlichen Situation eindeutig. Allerdings muss man den deutschen Behörden schon zugutehalten, dass sie zwei Einwände sozusagen immer geltend machen. Der eine ist der, gibt es rechtliche Ansprüche der Länder, in denen die sich aufhalten, gegen diese Personen, weil sie möglicherweise terroristische Dinge, also terroristische Anschläge dort begangen haben oder nicht. Und zum anderen natürlich die Frage der eigenen Sicherheit in Deutschland. Wie terroristisch veranlagt sind diese Leute noch? Geht von denen eine Gefahr aus, wenn sie nach Deutschland kommen? Das muss man schon prüfen. Andererseits, man hat schon das Gefühl, dass das ganz bewusst herausgezögert wird, auch von den deutschen Behörden. Und nun ist die Lage natürlich noch schwieriger. Auch weil man ja gar nicht weiß, nehme ich an, wo zum Beispiel Leute, die aus diesen Lagern geflohen sind, sich eigentlich aufhalten, wie man derer überhaupt habhaft werden könnte.
Burkhard Birke, Korrespondent von unserem Reporterpool von Deutschlandfunk Kultur, hat sich mit diesem Thema eingehend jetzt auch nochmal beschäftigt. Und es gibt ja welche, Herr Birke, die unbedingt zurück wollen. Mütter, die dringend fordern, dass ihre Kinder aus diesen Gefängnissen geholt werden. Was fordern diese Mütter genau?
Nun, ich stehe in Kontakt mit eben einigen Frauen, die sich direkt oder indirekt dem IS angeschlossen haben, sei es als Ehefrauen von eben IS-Kämpfern oder sei es selbst. Die sind natürlich jetzt zum Beispiel in dem Lager Al-Hol und die sehen sich akut bedroht im Leben, vor allen Dingen das Leben ihrer Kinder. Und ich habe ein Statement gehört, wo eine Mutter wirklich um Hilfe fleht. Und das ist nicht das erste Mal, weil jetzt die Angst ist, da Assad-Truppen vorrücken, dass eben genau diese IS-Kämpfer als Terroristen nach Damaskus gebracht werden, dort inhaftiert werden. Und wir wissen, dass bei allen Rechtsansprüchen, die Syrien gegen solche Terroristen haben könnte, aber in Syrien herrscht die Todesstrafe, das ist mit unseren Rechtsnormen eigentlich nicht vereinbar. Und deshalb gibt es schon seit langem eben auch Bestrebungen, legale Bestrebungen in Deutschland, die die Bundesregierung eigentlich dazu verpflichten wollten, die Menschen zurückzuholen. Deutsche Staatsbürger haben laut Verfassung einen Anspruch darauf, zurückgeholt zu werden. Das Verwaltungsgericht Berlin hat ein entsprechendes Urteil gefasst. Wir warten auf das letztinstanzliche Urteil vom Oberverwaltungsgericht schon seit Wochen. Es müsste eigentlich täglich kommen. Nur in der aktuellen Situation hat die Bundesregierung natürlich wenig Handhabe. Wir sind in einem Krieg dort.
Es gibt einen Aspekt, den man dabei auch sehen muss, nämlich die Reziprozität, wie man da sagen könnte, die darin besteht, dass wir ja auch von vielen Ländern erwarten, dass sie abgelehnte Asylbewerber, selbst wenn sie auch oder gerade wenn sie straffällig geworden sind, zurücknehmen. Das ist ja ein großer Teil der deutschen Abschiebepolitik und insofern müssen wir natürlich das gegenüber anderen Ländern auch einhalten, was wir umgekehrt von anderen zurücknehmenden Ländern erwarten.
Aber ist das schwierig? Ganz kurz noch gefragt, Herr Birke, wenn diese Menschen dann hier in Deutschland sind, tatsächlich Prozesse zu führen, weil womöglich Beweise fehlen?
In der Tat, das ist das Problem, eben einen tatkräftigen Beweis dann zu führen vor Gericht, um einen Prozess nach rechtsstaatlichen Methoden bei uns dann durchzuführen und dass der dann auch Bestand hat. Aber zum Beispiel die IS-Kämpferin, mit der ich hier in Verbindung stand, oder diese IS-Frau, wäre bereit, sich eben hier der Justiz zu stellen. Sie will einen rechtsstaatlichen Prozess. Sie weiß, wir haben Fehler gemacht, das sagt sie auch, aber ich möchte mich stellen, aber sie will vor allen Dingen ihre Kinder in Sicherheit bringen, denn die Kinder sind unschuldig und die Bundesregierung hat es erst geschafft, drei Waisen und ein Säugling, der sehr krank war, todkrank war, nach Deutschland zurückzubringen. Da hat es auf einmal funktioniert, nachdem das Gericht die Entscheidung getroffen hatte. Und danach ist aber nichts mehr passiert, obwohl Außenminister Heiko Maas angekündigt hat, man werde weitere Kinder aus dem Lager holen. Also zumindest die Kinder, die ja nun wirklich keine potenziellen Terroristen sein können, sollte man zurückholen. Aber in der aktuellen Situation sehe ich das sehr, sehr komplex.
Ich meine, insgesamt kann ja die Frage aufkommen, gut, das sind Menschen, die sich dem IS angeschlossen hatten, jetzt nicht die Kinder, aber die Eltern, die Frauen und auch die Männer, und wollten eben einer Terrororganisation sich anschließen. Insofern sind wir per se erstmal skeptisch sozusagen und da muss man dann auch die Haltung der Bundesregierung verstehen.
Verstehen kann man die Haltung, aber man muss natürlich auch sagen, man kann die Leute einfach auch dort verrotten lassen in den Lagern. Ja, es gab andere Überlegungen, dass man mit dem Irak in Verhandlungen steht, dass die dort ein internationales Tribunal aufbauen und dass die dann dort abgeurteilt werden mit der Garantie, es soll keine Todesstrafe geben. Aber nochmal, selbst wenn man nur an die Kinder denkt und es sind 138 Kinder mit Deutschlandbezug, das heißt, es sind sogar 117 rein deutsche Staatsbürger, Kinder, die in dem Lager sind, in Al-Hol, in den Lagern in Nordsyrien. Und es sind etwa 109 Erwachsene, 100 davon 40 Männer. Aber allein die Kinder, wenn man das sieht, und die haben einen Anspruch drauf, als deutsche Staatsbürger zurückgenommen zu werden. Und ich glaube, da müssten wir eigentlich Humanität walten lassen und vor allen Dingen auch Recht, weil wenn das Oberverwaltungsgericht jetzt in letzter Instanz das verfügt, dann möchte ich mal sehen, was die Bundesregierung tut.
Ja, Nico Fried.
Ja, das wäre der Punkt, den ich auch unterstreichen würde. Wir müssen, natürlich tut man sich da auch schwer und sagt, müssen diese, gerade die Eltern, nicht auch einen Teil der Verantwortung bei sich selber sehen, weil sie sich dem angeschlossen haben. Aber wenn man mal diese Überlegungen beiseite lässt und auch vielleicht einfach mal die Moral beiseite lässt und das gelten lässt, was bei uns eben immer noch gilt, nämlich das Recht, dann ist die Lage eigentlich eindeutig.
Gut, dann werden wir das Urteil jetzt abwarten. Burkhard Birke sagt, in den nächsten Tagen wird es kommen und dann muss die Bundesregierung handeln. Stimmt's? So habe ich das richtig verstanden.
In der Tat. Und ich meine, man sollte auch nochmal darauf verweisen, dass Länder wie Kosovo schnell gehandelt haben. Die haben alle ihre über 100 Kämpfer und Kinder zurückgeholt und das dann gemacht. Auch die USA haben ihre Leute rausgeholt.
Burkhard Birke, vielen Dank für diese Informationen und Nico Fried bleibt hier im Studio. Gerade vor einer Stunde ist die 18. Shell-Studie herausgekommen. Die Shell-Jugendstudie ist das ja. Es sind rund 2600 junge Menschen befragt worden, so im Alter zwischen 12 und 27 Jahren. Es gibt verschiedene Ergebnisse, über die wir jetzt sprechen wollen. Nico Fried ist hier zu Gast von der Süddeutschen Zeitung. Eines der Ergebnisse lautet, das politische Interesse ist weiterhin hoch. Aber auch da gibt es ein Paradox. Familienministerin Franziska Giffey erklärt das so.
Er sagt, dass 71% der Jugendlichen nicht glauben, dass Politikerinnen und Politiker sich für ihre Belange interessieren. Wenn sie gefragt werden nach dem Vertrauen in bestimmte Institutionen, dann liegen die Parteien hinter Polizei, Verfassungsgericht, Umweltschutzgruppen, Gewerkschaften oder auch Bürgerinitiativen. Kurzum, wir haben ein kleines Paradox. Die Jugendlichen vertrauen der Demokratie zu einem hohen Maße, aber sie vertrauen eher weniger den Menschen und Institutionen, die diese Demokratie maßgeblich prägen, den Politikerinnen und Politikern.
Wundert Sie das, Herr Fried?
Nein, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist etwas, was ihr auch seinen Ausdruck findet in den Demonstrationen. Also das bekannteste Beispiel natürlich Fridays for Future in den letzten Wochen. Das ist ja eine demokratische Form der Partizipation durch die Jugendlichen, die zustande gekommen ist und groß geworden ist, weil man der Politik, der institutionalisierten Politik und den Politikern nicht zugetraut hat, das, wovor diese jungen Menschen Angst haben, nämlich den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Also erhöhen sie den Druck. Ich finde, insofern passt das durchaus zusammen.
Mhm, also Sie vertrauen den Parteien nicht, den Politikern nicht und Sie sagen, jetzt müssen wir selber auf die Straße gehen und müssen sagen, wir sorgen für unsere Zukunft selbst.
Ja, so verstehe ich das und das wäre auch die logische Folge. Aber ein wichtiger Aspekt in dieser Studie, soweit ich die Pressekonferenz heute Morgen oder heute Vormittag verfolgen konnte, war ja auch, dass es offensichtlich kein größeres politisches Engagement ganz grundsätzlich gibt, sondern diejenigen, die bisher auch schon politisch interessiert waren, sind jetzt noch interessierter und aktiver, während es doch immer noch einen sehr großen Teil gibt, der sich nicht politisch interessiert und auch nicht politisch aktiv ist. Ich kann das aus eigener Anschauung bestätigen. Meine Frau arbeitet an einer Schule in Berlin, an einer integrierten Gesamtschule und als dort die Fridays for Future, als diese Bewegung in Gang kam, da waren an dieser Schule, wo es sehr viele Kinder aus sozial schwächeren Schichten gibt, war das Interesse fast null und es ist auch nicht gestiegen. Also das ist schon auch eine Polarisierung, wenn Sie so wollen, innerhalb der Jugendlichen.
Also so fast schon eine Spaltung könnte man mutmaßen.
Ja, es muss nicht immer gleich alles eine Spaltung sein, aber es ist jedenfalls gibt es da eine doch deutliche Differenz. Ich will damit auch nicht sagen, dass diese Jugendlichen nicht möglicherweise auch Angst vor dem Klimawandel zum Beispiel haben.
Aber tatsächlich, die einen gehen auf die Straße für ihre politische Ziele, zum Beispiel eines der Ziele ist der Klimaschutz. Die anderen scheinen nicht auf die Straße zu gehen und es scheint eben tatsächlich auch so zu sein, dass viele empfänglich sind für populistische Parolen. Wir hören mal Matthias Albert, Leiter der Studie von der Uni Bielefeld.
9% der Jugendlichen stimmt fast allen populistischen Statements durchgängig zu. Immerhin weitere 24% sind populismusaffin, insofern sie einer Reihe einzelner populistischer Aussagen zustimmen. 39% lehnen populistische Statements fast durchgängig ab. Und besonders interessant ist dann eine Gruppe von 28%, die wir als die nicht eindeutig Positionierten bezeichnen. Das heißt, die Mehrheit der Jugendlichen ist nicht für populistische Aussagen in ihrer Breite zugänglich. Das ist aber keine erdrückende Mehrheit. Noch gilt dies für jede einzelne populistische Aussage.
Und wenn wir jetzt mal so eine einzelne populistische Aussage uns herausgreifen, nehmen wir mal die, in Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Dieser Aussage stimmen 68% der Befragten zu. Was sagt man dazu?
Ja, das ist ein interessanter Befund, wo ich allerdings fürchte, dass die Wahrnehmung zwischen Erwachsenen und Jugendlichen sich nicht so rasend unterscheidet, sondern dass sie wahrscheinlich bei Erwachsenen zu ähnlichen Werten kommen würden. Das ist eben eine Wahrnehmung, aber der andere Teil ist auch, dass diese Studie doch sehr deutlich ergeben hat, dass es keine überwiegende Angst der Jugendlichen vor Zuwanderung gibt, sehr wohl aber Sorge vor Ausländerfeindlichkeit. Also insgesamt, dazu hat er ja auch in der Pressekonferenz immer wieder etwas gesagt und das auch betont, handelt es sich um eine Jugend, die sehr weltoffen ist, sehr liberal und eigentlich auch relativ optimistisch in die Zukunft sieht.
Das stimmt, sie guckt positiv in die Zukunft, aber in Sachen Ausländerfeindlichkeit, ein gutes Drittel der Jugendlichen ist der Meinung, die deutsche Gesellschaft werde durch den Islam unterwandert. Also so war die Frage, wird die deutsche Gesellschaft durch den Islam unterwandert? Ein gutes Drittel sagt ja.
Ja, also klar, das müssen wir so zur Kenntnis nehmen.
Ja, die Frage ist, wenn wir da mal bei diesem Polarisierungsgedanken bleiben und sagen, gut, die einen engagieren sich eben für Klimaschutz, sind international vernetzt, sprechen mehrere Sprachen und die anderen eben nicht und fühlen sich womöglich auch von der Politik missverstanden, ignoriert, vielleicht am Ende sogar manipuliert. Wie kann man diese beiden Strömungen versöhnen oder wie kann man sozusagen die, die sich missverstanden fühlen, wieder reinholen in die Gemeinschaft?
Also es fällt mir schwer, anhand einiger dieser Prozentzahlen da jetzt sozusagen das Patentrezept zu entwickeln. Aber klar ist natürlich, dass es nicht nur auf diesem Gebiet, sondern in dem im bildungspolitischen Bereich ja insgesamt eine solche Polarisierung gibt, die wahrscheinlich an den Schulen vor allem, aber nicht nur dort, überwunden werden muss. Aber ich glaube, diese Polarisierung spiegelt natürlich das wider. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch ein Ergebnis der Studie. Die größten Unterschiede sind eben immer noch die sozialen und die wirken sich natürlich auch gerade im Bildungsgrad besonders aus. Und das ist das Problem, was überwunden werden muss.
Also soziale Unterschiede möglichst überwinden.
Sie werden soziale Unterschiede wahrscheinlich schwerer überwinden können, als versuchen können, dass diese sozialen Unterschiede sich im Bildungsgrad nicht mehr so massiv auswirken. Das heißt, man muss eben auch Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien stärker fördern und ihnen die Möglichkeit geben, die gleichen Bildungserfolge und Abschlüsse zu erzielen wie Kindern aus besseren Schichten.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag heute mit Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Und selbige habe ich hier vor mir, Seite 5, Herr Fried, da haben Sie geschrieben über den Abschied eines ungleichen Paares. Welches Paar ist gemeint? Andrea Nahles und Sigmar Gabriel sind gemeint. Beide wollen ihr Bundestagsmandat niederlegen zum 1. November. Ist das jetzt ein Zufall oder nicht, dass die zwei das gleichzeitig tun?
Es ist letztlich ein Zufall, aber es ist schon ein irrer Zufall, weil genau vor 10 Jahren diese beiden ja nach der Debakel-Bundestagswahl 2009, als Frank-Walter Steinmeier nur 23% als Kanzlerkandidat bekommen hat, da haben die beiden quasi in Absprache mit anderen führenden Sozialdemokraten, die alle keine Lust hatten, den Parteivorsitz zu übernehmen, das ist eine Krankheit, die gibt es schon länger in der SPD, da haben die beiden die Macht unter sich aufgeteilt. Sigmar Gabriel wurde Vorsitzender und sie Generalsekretärin und das war nun wirklich eine Beziehung wie Feuer und Wasser über die 10 Jahre. Die haben sich immer wieder zusammengerauft und dann auch wieder geprügelt. Und jetzt geben sie beide zum November hin ihr Bundestagsmandat auf. Und das ist sozusagen eine letzte Parallelität, die schon bemerkenswert ist.
Und um das zu schreiben, haben Sie eben aus all den vielen Jahren geschöpft, die Sie die Sache schon beobachten. Bei Sigmar Gabriel hat man die Idee, ja, vielleicht, weiß ich nicht, wird er in der Wirtschaft einen Posten finden. Was macht aber Andrea Nahles, wenn sie jetzt gar nicht mehr in der Politik arbeitet? Ich hatte immer das Gefühl, die Politik ist für Sie das Leben an sich.
Ja, das ist auch ein völlig richtiger Eindruck. Als sie damals zurückgetreten ist, kam mir das so ein bisschen vor wie jemand, der sich selbst ein Bein abnimmt sozusagen, weil das ein wirklich sehr wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist. Sie hat erstmal Zeit vergehen lassen. Ich habe sie einmal noch erleben können bei einem Vortrag, den sie gehalten hat in Maria Laach, nahe ihres Wohnorts in Rheinland-Pfalz. Das war aber eher ein bisschen allgemeinere Art. Wir werden sehen. Sie hat jetzt, deswegen dauert das manchmal auch etwas länger, von der Ankündigung bis zur wirklichen Niederlegung des Mandats. Sie hat jetzt erstmal wohl dafür gesorgt, dass ihre Mitarbeiter neue Jobs bekommen. Das gehört sich auch so. Mitarbeiter von Abgeordneten sind für eine Legislaturperiode unter Vertrag genommen und wenn dann der Abgeordnete aus freier Entscheidung früher geht, dann gehört es auch zur sozialen Verpflichtung, da neue Jobs zu suchen. Und wo sie dann landet, wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass wir sie in einem Vorstandsposten oder so sehen bei irgendeinem Konzern, sondern eher im sozialen, gewerkschaftlichen, vielleicht ja sogar im kirchlichen Bereich. Sie war ja als überzeugte Katholikin auch da immer sehr aktiv.
Wenn Sie sie in Maria Laach gesehen haben, wie hat sie denn gewirkt? Also das ist ja, glaube ich, auch ein Kloster.
Ja, das ist ein Kloster, aber sie hat einen Vortrag gehalten über Frauen in der Politik und Gleichberechtigung und die Defizite, die es da immer noch gibt. Natürlich waren da viele Anspielungen auch drin an ihre Zeit in der SPD, insbesondere an die letzten Monate, aber sie hat sich da ganz konkret nicht dazu geäußert. Ich glaube, sie hat eine harte Zeit hinter sich gebracht, wirkte aber an dem Abend sagen wir mal, unterm Strich doch sehr erleichtert und auch überzeugt davon, dass sie damals im Juli die richtige Entscheidung getroffen hat.
Und jetzt kann sie im Grunde zugucken, was ihre Nachfolger jetzt machen. Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, hat ja gesagt, nach der Wahl für die Parteispitze müssten dann auch alle Kandidaten ihre eigenen Eitelkeiten zurückstecken und das Gewinnerteam dann bitte unterstützen. Und das hat er ja nicht mal eben nur so dahingesagt, sondern es ist ja eine ganz wichtige Botschaft, denn das war ja in der SPD lange nicht so. Wird sich das jetzt ändern?
Wenn Sie mich so direkt fragen, würde ich mit Nein antworten, weil das eine unheilbare Krankheit der SPD ist. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Der ganze Prozess, mit dem jetzt die Nachfolger gesucht werden, trägt natürlich diese Rivalität schon in sich, sowohl zwischen dem Siegerduo am Schluss und denen, die möglicherweise auch nur knapp unterlegen sind. Und natürlich auch vom Tag 1 der Entscheidung an werden wir auch in den Medien natürlich ununterbrochen die Frage stellen, und wer von beiden wird jetzt eigentlich der Kanzlerkandidat?
Mhm.
Also
es schwierige ist so ein Situation.
Bisschen, ja, also ja. Da müsste die SPD eine Souveränität im Umgang mit uns auch und mit diesen Fragen und dem innerparteilichen Druck aufweisen, die sie in den letzten Jahren, fast möchte ich sagen Jahrzehnten, nicht hatte.
Ach, aber so pessimistisch wollen wir jetzt nicht enden, oder? So einen kleinen Lichtblick vielleicht
noch? Ja, es gibt einen Lichtblick, den ich werde auch nicht müde, den aufzuschreiben, weil ich glaube, dass die SPD zwar in großen Schwierigkeiten steckt, aber die CDU hat diese Schwierigkeiten alle noch vor sich. Denn wir haben zwar eine Nachfolgerin.
Ich weiß nicht, ob das ein Lichtblick ist,
Herr Fried. Doch, das ist ein Lichtblick. Ja? Insofern, wenn man diese Chance nutzt als SPD, die darin liegt. Denn die Debatte über die Vorsitzende ist ja auch, also in der CDU, ist ja auch eine Debatte über den Kurs. Und das wird sich noch verschärfen. Wird die CDU wieder eher konservativ? Bleibt sie eine Partei der Mitte wie unter Angela Merkel? Das ist mit Personen verbunden und so weiter. Da steht denen noch unheimlich was ins Haus. Und wenn die SPD sich tatsächlich zusammenreißen könnte, dann könnte sie ein alternatives Angebot machen, vielleicht dann auch mit glaubwürdigen Personen, was durchaus auch für ein Publikum in der Mitte möglicherweise attraktiv ist.
Heute beginnt in Frankfurt die Buchmesse. Norwegen ist das Gastland und Zeit der Buchmesse ist auch immer Zeit der Preise. Wir wollen jetzt sprechen über die Kritik an diesen Preisen, die derzeit so vergeben werden. Nico Fried von der Süddeutschen ist hier mein Gast in der Mittagsstunde. Am Ende der Buchmesse, Herr Fried, wird der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen und der geht an den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Und das ist heftig kritisiert worden, weil Salgado die Armut und die Kriege zeige in zu ästhetischer Art und Weise. Das bringt uns zu der Frage, brauchen wir eigentlich einen ganz perfekten Preisträger?
Den wird es nie geben, den kann es nicht geben. Ich finde es ja, wenn ich meinen grundsätzlichen Anspruch an Kunst als so definieren würde, dass ich sage, sie soll etwas bewirken, etwas beleben, dann finde ich diese ganze Diskussion um die Preise eigentlich sehr erfreulich. Was können wir uns denn mehr wünschen, als dass darüber diskutiert wird, wer da diese Preise bekommen hat? Womit ich jetzt noch nicht sagen will, dass ich mit jeder Entscheidung einverstanden bin, aber dass so intensiv darüber diskutiert wird, das kann der Kunst und auch der Literatur und in dem Fall des brasilianischen Fotografen ja auch der Fotografie eigentlich nur nützen. Es steigert die Beachtung, und wenn es etwas gibt, was Kunst auch auslösen soll, dann sind es Diskussionen.
Und wie sehen Sie die Diskussion um den Nobelpreis an Peter Handke, Literatur-Nobelpreis, kritisiert worden, weil er sich als Mensch falsch verhalten habe, weil er die serbischen Kriegsverbrechen geleugnet habe? Wir hören mal den Schriftsteller Sascha Stanicic, der gestern mit dem Deutschen Buchpreis für sein Buch Herkunft geehrt wurde und der selbst vor dem Krieg in Bosnien geflohen ist.
Wenn wir über Dinge sprechen, die größer sind als wir, über Krieg, über akute Missstände, über Sexismus, über Genozid, also über Dinge, die wirklich, 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 wirklich wert sind, dann muss die Literatur schauen, wie sie zur Sprache kommt. Durch das Verdrehen von geschichtlichen Tatsachen und gerichtlichen Urteilen ist es eben nicht getan. Und dafür ausgezeichnet zu werden und dabei nicht einmal im Ansatz die Perspektive der Opfer mitzudenken, das ist einfach, finde ich, ein Unding.
Ja, würden Sie da auch sagen, gut, dass man in dieser Weise diskutiert?
Ja, wobei ich da sagen würde, da ist die Jury eigentlich des Literaturnobelpreises in sich schon nicht konsequent gewesen. Denn zum einen gibt sie Peter Handke den Preis, und argumentiert da eigentlich streng nach ästhetischen Kriterien und sagt, das Politische, was er als Mensch da geschrieben hat oder gemeint hat, kann da keine Rolle spielen. Die zweite Preisträgerin, die polnische Schriftstellerin, deren Namen ich mir leider nicht merken konnte.
Ich kann auch nicht aussprechen.
Das kommt dann noch dazu.
Ja. Lachtot Karczok.
Da ist es ja anders. Das ist ja zwar keine Schriftstellerin wohl, die explizit politische Vorgänge aufgreift, aber die doch sehr politisch gewirkt hat, auch in Polen und nicht zuletzt deswegen auch diesen Preis bekommen hat. Also da sehe ich schon einen Widerspruch ein bisschen auch bei der Jury. Ich muss sagen, ich hätte ein Problem, um es jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen, wenn Peter Handke den Friedensnobelpreis bekommen hätte. Den Literaturnobelpreis kann man wahrscheinlich vertreten, wenn man eine enge Form ästhetischer Kriterien anlegt. Aber ich kann auch Sascha Stanisic als einen Betroffenen dieses Krieges, den Peter Handke da in etwas eigenwilliger Weise, um es mal vorsichtig auszudrücken, interpretiert hat, den kann ich auch verstehen, dass er darüber sauer ist. Mhm. Und insofern, ja, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, bin ich auch an der Stelle eigentlich schon einverstanden, dass eine Diskussion ausgelöst worden ist, die ja auch auf großes Interesse trifft. Und insofern bin ich wieder an meinem anfänglichen Punkt. Ich bin jetzt nicht begeistert von dem Literaturnobelpreis für Peter Handke. Ich wäre da auch eher skeptisch. Aber ich kann mit dieser Debatte, die darum entstanden ist, gut leben.
Deutschlandfunk Kultur hören Sie und Nico Fried ist in dieser Mittagsstunde hier zu Gast. Gleich kommt nach den Nachrichten der Länderreport. Herr Fried, da geht es nochmal um den Zusammenhang zwischen Fridays for Future und Bildung. Diese Schüler, die am Freitag auf die Straße gehen, die lernen ja nichts. Lernen die wirklich nichts oder lernen sie eigentlich eine ganze Menge? Nämlich zum Beispiel über Partizipation, über demokratische Prozesse, aber auch über den Klimawandel. Ich nehme an, dass Sie mit den Schülern schon mal mitgelaufen sind.
Mitgelaufen kann ich nicht sagen, aber ich habe es mir angeschaut, war ja wiederholt auch am Brandenburger Tor eine Menge los und ich habe es in der eigenen Familie, weil meine große Tochter sich daran beteiligt hat nach einigen Anlauf, den sie gebraucht hat.
Mhm. Haben Sie sie da ein bisschen sozusagen unterstützt, also sagen, mach doch mal mit?
Da mische ich mich nicht ein, das soll sie schon aus eigenem Antrieb machen. Wie das, glaube ich, auch die meisten so machen. Ich finde es interessant, dass offensichtlich der alte Satz, den wir noch gelernt haben, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, heute variiert werden muss. Dahingehend, im Leben lernen wir was, was wir auch in der Schule gut gebrauchen können.
Ja, schöner Satz. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Danke Ihnen.